Klaus Petrus, Sie sind Reporter und Fotojournalist. Sie waren in diesem Sommer für 10 Tage in Tunesien. Dabei haben Sie unter anderem den ehemaligen Postboten Mohsen Lihideb kennengelernt. Dieser lebt in Tsartsis in Tunesien, einer Küstenstadt unweit der libyschen Grenze. Lihideb geht jeden Tag an den Strand. Zeigen Sie mit Ihren Fotos, was macht er da?
Er versteht sich als Künstler und sammelt eigentlich alles, was das Meer zurückschwemmt. So ganz allgemein gesagt. Er macht das, glaube ich, seit Jahrzehnten schon und sammelt vieles davon wirklich bei sich zu Hause, macht dann auch entsprechende eine Art von Kunstwerken, Installationen. Und mit der Zeit kamen mehr und mehr Gegenstände, die ganz offensichtlich Habseligkeiten waren von Geflüchteten, die übers Meer wollten, die oftmals auch kenterten, ertranken oder auch gerettet wurden. Und darüber hinaus fand er auch vermehrt, wie viele andere Fischer und Fischerinnen auch, Leichen oder Leichenteile. Und das war für ihn dann in seinem Schaffen natürlich so ein gewisser Wendepunkt. Das heißt, er hat sich immer mehr auch mit der Migration befasst und in den letzten Jahren natürlich vermehrt, weil es eben viel mehr auch Opfer gab, wie man weiß. Leute, Geflüchtete, die versucht haben oder versuchen mit Booten, oft sind es marode Schiffe, mit Booten und Schiffen nach Lampedusa und von dort nach Italien zu gelangen.
Und was macht Lihideb dann mit all diesen Gegenständen oder auch mit Leichenteilen, die er findet?
Also mit den Gegenständen, wie gesagt, da versucht er irgendwie Installationen daraus zu machen, auch eine Art von Mahnmal, eben dieser Migration. Er betrachtet das auch ein bisschen als eine Folge oder Konsequenz des Kolonialismus. Das ist der eine Punkt. Das mit den Leichen, das führt dann auf einem offiziellen Wege, die werden geborgen, die werden in den Spitälern, jetzt beispielsweise von Tsartsis, dann auch so gut wie möglich, meist ist es nicht möglich, identifiziert und dann werden sie begraben auf Friedhöfen.
Wer kümmert sich denn sonst noch um die angeschwemmten Überreste und Spuren von Menschen, die versuchen, Europa zu erreichen?
Das ist in der Tat ein bisschen eine komplexe Frage. Auf der einen Seite sind es wirklich Zivile, wie beispielsweise eben die Fischer von Sfax, von Tsartsis, all diesen Küstenstädten. Dann sind es aber auch Freiwillige von Organisationen, Hilfsorganisationen, Flüchtlingsorganisationen und es ist teilweise natürlich auch die Regierung. Oder halt auch die Bürgermeister dieser kleinen Städte, meist sind das auch wirklich kleine Orte, die davon in Anführungszeichen betroffen sind, weil sie eben unmittelbar an den Stränden sind. Unser Eindruck war, dass oftmals die Verantwortung ein bisschen hin und her geschoben wird. Also natürlich wird das Problem erkannt. Es wird ja auch viel darüber geredet, dass das Mittelmeer, speziell dieser Teil des Mittelmeeres, wird oftmals auch als Friedhof bezeichnet. Also das ist natürlich ein Thema auch vor Ort, auf jeder Ebene, auf der kommunalen Ebene, dann natürlich auch auf der Parlamentsebene. Aber so richtig verantwortlich zeigt sich, das war so ein bisschen unser Eindruck, niemand, das wird eher die Verantwortung eben hin und her geschoben.
Und wie geht die allgemeine Bevölkerung in Tunesien damit um, dass Geflüchtete versuchen, über Tunesien Europa zu erreichen und dass eben auch viele Leute auf diesem Weg versterben?
Auch das, glaube ich, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es hängt ein bisschen auch von den Orten vielleicht ab und dann vielleicht auch, wie die jeweilige Situation halt oder auch politische Situation ist. Man hatte ja gehört in den vergangenen Wochen immer wieder von Übergriffen der zivilen Bevölkerung auf Geflüchtete, namentlich aus der Subsahara. Da gab es, das war auch dokumentiert, regelrechte Verfolgungsjagden durch die Straßen. Man hat versucht, die Leute zu vertreiben, hat sie aus den Häusern geholt, vertrieben. Es gab dann auch eine Art von, kann man sagen, Pushbacks. Hunderte Leute wurden an die libysche Grenze gekarrt, dort ausgesetzt mit wenig Essen, wenig Wasser. Es war brütend heiß. Also all diese Dinge hat man gehört. Auf der anderen Seite hört man aber auch andere Geschichten, wo die Leute doch recht solidarisch sind gegenüber den Geflüchteten. Und das hat auch damit zu tun, dass ein Großteil der tunesischen Bevölkerung selbst eigentlich am Rande lebt. Also Tunesien hat gravierende Probleme, innenpolitische Probleme. Was man vielleicht noch sagen kann, ist diese Übergriffe, die es da gab. Viele hatten den tunesischen Präsidenten Kais Saied dafür verantwortlich gemacht, weil er bereits im Februar eine Rede gehalten hat, In dieser Rede hat er von Horden von Migranten, namentlich hat er Subsahara geredet, die sein Land Tunesien überschwemmen würden, so war die Redeweise, und damit auch die muslimische Identität des Landes irgendwie unterminieren, untergraben. Und Oppositionelle, aber auch Organisationen haben dem Präsidenten vorgeworfen, da irgendwie Hass zu schüren und diesen latenten Rassismus, von dem eigentlich immer wieder die Rede ist, dann eben auch die Oberfläche zu bringen. Eine Kritik, und ich glaube, da hat es wirklich was dran, ist auch die, dass Präsident Said die Flüchtlingspolitik instrumentalisieren würde und damit von innenpolitischen Problemen ablenkt. Und eines der Probleme ist eben beispielsweise die Arbeitslosigkeit, die sehr hoch ist, und die Tatsache, dass der Wirtschaftsfaktor Nummer 1 in Gefahr ist, nämlich der Tourismus. Es kommen immer weniger Leute, namentlich an die Küstenstädte, um dort Ferien zu machen, weil die Situation teilweise unsicher ist oder weil eben die Migration auch zum Thema wird und oft für sogenannte schlechte Presse sorgt.
In einer Reportage, die Sie zusammen mit Sascha Battiani verfasst haben, zeigen Sie genau diese Gleichzeitigkeit der Geschehnisse auf, Tourismus, der am selben Ort geschieht wie Migration. Können Sie diese Absurditäten kurz nachzeichnen?
Ja, also das ist schon augenfällig, wenn man beispielsweise von Tsarzi ist, das ist relativ nah an der libyschen Grenze, dann eine Küste entlang fährt, rauf nach Sfax, das ist so die Stadt, von wo aus die Migrantinnen und Migranten versuchen, nach Lampedusa zu gehen. Dann ist dieser Abschnitt, sind vielleicht 250 Kilometer, trägt schon absurde Züge. Man hat auf der einen Seite diese inzwischen wenigen großen Tourismusresorts, und die sind mega herausgeputzt, sind auch sehr schick, die Strände sind sehr schön, wie man es kennt so aus Reiseprospekten. Es laufen da Kamele hin und her, die geschmückt sind, es ist auch viel so Folklore, die zu sehen ist, und die Touristen, Touristinnen werden weitgehend von den großen Städten, wo sie dann anfliegen, mit Bussen in diese Resorts gekarrt, und ich gehe mal davon aus, dass sie diese Gebiete gar nicht mehr verlassen, weil wenn man da rausgeht, nur schon 10 Minuten weiter dem Strang entlang läuft, sieht alles völlig anders aus. Also die Strände sind dann wirklich nicht mehr sauber, es liegt unglaublich viel Plastik rum, Schildkröten mit aufgeblähten Bäuchen liegen da. Viele Hotelanlagen sind wirklich vergammelt, fallen in sich zusammen, und das ist eigentlich, passiert alles zusammen auf einem kleinen Platz, und zeigt eben auch, dass das Land wirklich auch in prekären Situationen ist. Darüber hinaus muss man sagen, wenn der Tourismus nicht läuft, dann haben viele Leute auch keine Jobs mehr. Und inzwischen ist die Arbeitslosigkeit im gesamten Land, liegt glaube ich so bei 15, 16, 70%. Und bei Jungen, das ist schon frappierend, und da haben wir auch mit Leuten geredet, bei Jungen, die zum Beispiel einen Studienabschluss haben, liegt er glaube ich bei 30%. Es gibt viele, viele Leute in Tunesien, die wirklich weg wollen.
Die Migrationsroute ab Tunesien wird ja auch zentrale Mittelmeerroute genannt. Sie ist die gefährlichste, um nach Europa zu kommen. Wie kommen die Flüchtenden überhaupt nach Tunesien?
Auch das ist sehr unterschiedlich und hat sich in der letzten Zeit ein wenig verändert. Also es ist nicht so, dass jetzt mehr Migrantinnen und Migranten von der Subsahara kommen und Tunesien durchqueren wollen, sondern es ist oftmals auch so, dass vermehrt Leute von Libyen nach Tunesien kommen und von dort dann versuchen, Lampedusa zu erreichen, beziehungsweise Italien. Also früher war eher der Weg ging durch Libyen, aber wir wissen, dass die Situation dort prekär ist. Von der Regierung her hat sehr eine restriktive Migrationspolitik, die Küstenwache ist eigentlich allzeit bereit und mega präsent dort, und auch die Schlepper sind recht gut organisiert. Also wir haben mit etlichen Leuten geredet, die von der Subsahara kommen und zuerst nach Libyen gingen, von dort nicht weiterkamen und dann versucht haben, über die Grenze nach Tunesien zu gelangen und von dort mit Schiffen nach Lampedusa. Also das ist ein zusätzlicher Risikofaktor natürlich für sie. Sie sind in einem weiteren Land, wo sie, wie vorhin gesagt, teilweise jetzt auch verfolgt werden, respektive vom Präsidenten her mitnichten eine flüchtlingsfreundliche Politik verfolgt wird.
Woher stammen denn diese Menschen, die versuchen, über Tunesien nach Europa zu gelangen?
Also viele stammen wirklich von der Subsahara. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass Präsident Said in seiner Rede die Furcht geäußert hat, dass sein Land überschwemmt würde von diesen Leuten, dass die muslimische Identität in Gefahr sei. Das stimmt empirisch gesehen in vielerlei Hinsicht nicht. Das sind nicht nur Leute, die beispielsweise aus Äthiopien, Eritrea oder Westafrika kommen, sondern es sind doch einige auch, die von muslimischen Ländern kommen, aus der Subsahara. Also diese These stimmt so gesehen nicht und es spricht vieles dafür, dass wirklich Said diese Migrationspolitik eben instrumentalisiert, um von Problemen abzulenken. Zudem ist es auch von den Zahlen her nicht so, dass es Horden wäre, wie Präsident Said in seiner Rede gesagt hat. Es gibt so Zahlen, die sagen, für 21 beispielsweise seien es zwischen 20.000 und 30.000 Menschen gewesen aus der Subsahara. Das macht nicht mal 2% der tunesischen Bevölkerung aus. Natürlich ist die Dunkelziffer höher, aber selbst dann ist es nicht so, dass Tunesien in dem Sinne überschwemmt würde. Wenn man die Statistiken anguckt, ist es tatsächlich so, dass die meisten Leute, die das Land verlassen, sei es mit Booten Richtung Lampedusa oder dann sogar auf die Balkanroute gehen, das sind Leute aus Tunesien selbst, also Tunesierinnen und Tunesier. Und es gibt tatsächlich so neuere Umfragen, die zeigen, dass 25% der Leute eigentlich das Land verlassen wollen. Und sogar so bei den 20-25-Jährigen sind es 40%. Und das zeigt eigentlich, dass die Leute dort wirklich keine Perspektiven haben, sehr arm sind, gerade in den größeren Städten auch. Und dann versuchen sie eben ebenfalls in diese Boote zu steigen und beispielsweise nach Italien, von dort oft dann nach Frankreich zu gelangen, oder sie nehmen die Balkanroute. Also ich habe das in den letzten 2-3 Jahren wirklich vermehrt gesehen, dass in Serbien, in Bosnien habe ich Leute angetroffen aus Maghreb-Staaten, namentlich aus Tunesien und Marokko.
Libyen nimmt ja für Europa Türsteherfunktionen an, könnte man sagen. Europa bezahlt Libyen, damit die libysche Küstenwache namentlich Geflüchtete zurückhält. Wie geht denn Europa jetzt mit Tunesien um?
Ja, es gibt tatsächlich so einen EU-Deal, so wird er genannt, der in Aussicht gestellt wurde und es wird auch konkret darüber geredet. Es geht um eine Summe von 900 Millionen Euro. Und natürlich ist nicht der gesamte Beitrag dafür gedacht, dass jetzt Tunesien eine restriktivere Migrationspolitik betreiben würde, aber auch, das ist schon auch ein expliziter Auftrag, beide Seiten, also von der Leyen wie auch Präsident Said, haben das so gesehen natürlich bestritten und gesagt, es geht nicht darum, einen weiteren Tor- oder Türwächter zu bezahlen, aber de facto läuft es schon auch darauf hinaus, des Weiteren ist das Geld auch gedacht, um das Land eben zu stabilisieren. Es leidet, wie gesagt, unter Arbeitslosigkeit, Korruption. Und da geht es auch darum, natürlich die eigene Bevölkerung ein bisschen zu stärken oder die Leute im Land zu behalten. Aber es gibt diesen Deal und tatsächlich, also nachdem im Februar Said diese Rede gehalten hat, wurde er von Europa oder der EU auch deswegen kritisiert, weil sie gesehen haben, dass es gefährlich sein könnte, wenn dort diese Art von Rassismus oder Hass geschürt wird. Und das zeigt eigentlich auch, dass die EU schon damit rechnet, dass Tunesien in dem Sinne an dieser Festung Europa weiterbaut.